Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Schön, dass Sie alle schon heute Nachmittag da sind, um gemeinsam dieses Thema ein wenig zu bewegen, zu vertiefen womöglich. Und sollten wir rechtzeitig fertig sein, was ich sehr hoffe, würde es mich sehr freuen, wenn wir noch eine Fragerunde anknüpfen könnten. Also wenn jemand noch was ganz Besonderes zu diesem Thema auf dem Herzen hat, irgendwo nachfragen will, etwas kommentieren möchte, dann wäre es schön, wenn wir noch die Gelegenheit dazu hätten. Ich hoffe es sehr. Viele Verbrechen werden niemals aufgeklärt und oft gibt es dafür nur einen einzigen Grund: es fehlen die Zeugen. Und ich denke, manche Wahrheit kommt einfach deshalb nicht ans Licht, einfach weil es keine Zeugen gibt. In anderen Fällen wird jemand verurteilt, obwohl er überhaupt keine Schuld hat, und der Grund dafür sind falsche Zeugen. Also Leute, die etwas behaupten, was sie in Wirklichkeit nicht gesehen haben. Tja, und dann ist es schon vorgekommen, dass zwar Zeugen vorhanden waren, auch aussagen wollten, aber noch bevor sie aussagen konnten, wurden sie aus dem Weg geräumt. So nach dem Motto: nur tote Zeugen sind gute Zeugen. Oder vielmehr: nur tote Zeugen schweigen. Nur tote Zeugen schweigen. Und dieser Satz könnte auch mal irgendwann als Predigttitel ganz gut passen: nur tote Zeugen schweigen. Was für Zeugen sind wir? Das letzte Wort, das der Herr Jesus seinen Aposteln mit auf den Weg gegeben hat, am Himmelfahrtstag, da werden wir nächste Woche wieder dran denken, bevor der Herr in Gottes ewige Welt zurückging, da hat er ihnen exakt diesen Auftrag gegeben: ihr werdet meine Zeugen sein. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und wenn man genau hinschaut, war das kein Auftrag, den Jesus seinen Leuten gegeben hat, nach dem Motto: ihr sollt meine Zeugen sein, nun seid mal meine Zeugen, sondern es war die Feststellung einer Tatsache: ihr werdet meine Zeugen sein. Ganz normal Futur. Und damit hat Jesus nochmal klargestellt, bevor er in den Himmel zurückgegangen ist, wie er sein Reich, wie er seine Gemeinde in dieser Welt bauen wird, wie er seine Wahrheit ausbreiten wird, wie er sie bekannt machen wird durch seine Zeugen. Und genau darum geht es, um die Frage: wie können wir diesen Dienst, diesen Auftrag so wahrnehmen, dass der Wille des Herrn erfüllt wird? Und die Geschwister haben mir, die Brüder haben mir das Thema dann gegeben, Evangelisation, oder wir haben das so miteinander abgesprochen: Evangelisation braucht Gemeinde, Entdeckungen in der Apostelgeschichte. Wir werden heute natürlich nicht die gesamte Apostelgeschichte bearbeiten können, aber wir werden einige Schlaglichter dort ausfindig machen. Und meine Hoffnung ist, dass dann alle so motiviert sind, dass sie dann selbst die Apostelgeschichte weiter studieren. Ja, oft hat man ja diesen Slogan: Gemeinde braucht Evangelisation. Wird oft gesagt. Wann habt ihr eure letzte Evangelisation gehabt? Gemeinde braucht Evangelisation. Das ist ja auch richtig. Aber wir haben den Spieß diesmal umgedreht. Wir haben gesagt: Evangelisation braucht Gemeinde. Warum ist das so? Zeugen werden gesucht, aber diese Zeugen schickt der Herr Jesus von Anfang an nicht als Einzelkämpfer auf den Weg, sondern er bindet sie zusammen, er stellt sie in eine Gemeinde. Und welche Rolle die Gemeinde dabei spielt, welche Aufgabe sie darin hat, darüber wollen wir heute Nachmittag miteinander nachdenken und arbeiten. Und ich möchte versuchen, das in einigen wenigen Punkten zu bündeln. Und wie gesagt, Rückfragen sind dann hinterher möglich. Und meine Hoffnung ist es, dass das für alle zu einer Ermutigung wird und auch zu einer Herausforderung zu fragen: wo kann ich diesen Dienst, so wie der Herr ihn für uns vorgesehen hat, noch weiter fördern? Wo kann ich mich damit einbringen? Wo will der Herr mich möglicherweise nochmal auch auf einen neuen Weg setzen, den ich bisher noch nicht gesehen habe? Einige Beobachtungen zum Thema also: Evangelisation braucht Gemeinde aus der Apostelgeschichte. Erste Beobachtung: die Gemeinde ist die Mutter der Weltmission. Die Gemeinde Jesu ist die Mutter der Weltmission. Wenn Sie mitschreiben, also das ist die erste These. Und dazu gehen wir, wenn Sie eine Bibel mithaben, bitte aufschlagen, gleich hinein in Apostelgeschichte 13. Sie wissen, Apostelgeschichte 13 ist so eine Art Schaltstelle innerhalb der Apostelgeschichte. Hier beginnt was? Hier beginnen die Missionsreisen. Am Anfang der Apostelgeschichte liegt ja der Schwerpunkt eher auf Petrus. Er hält die große Rede am Pfingsttag. Er ist derjenige, der dann bedroht wird, als er im Tempel predigt. Dann werden die Apostel angegriffen, die Gemeinde wird verfolgt. Das führt dazu, dass die Apostel in Jerusalem die Stellung halten, während weite Teile der Gemeinde vertrieben werden aus Jerusalem. Das führt dazu, dass das Evangelium in Samarien verbreitet wird, dass es gewissermaßen die nächste Grenze überschreitet. Und dort in Samaria kommt schon mal die Weltmission in den Blick. Sie wissen, Apostelgeschichte 8 wird auch darüber berichtet, dass der Kämmerer aus dem Morgenland, der Finanzminister aus Äthiopien, dass der Christ wird. Das Evangelium breitet sich immer weiter aus. Aber immer noch ist Petrus derjenige, von dem am meisten berichtet wird. Das nächste ist dann mal ganz kurz eingeschaltet, die Bekehrung des Paulus. Und ab Apostelgeschichte 10 kommt dann diese große Begegnung zwischen Petrus und dem Cornelius in den Blick, der Heide. Und dann kommt der Heide zum lebendigen Glauben. Und Petrus begreift, dass auch Heiden durch Jesus gerettet werden und muss das dann in Apostelgeschichte 11 gegenüber seinen Apostelkollegen rechtfertigen, dass Jesus genügt zur Rettung. Und ab Kapitel 12 wendet sich dann die Kamera gewissermaßen stärker auf den Apostel Paulus und beginnt von ihm und seinen engsten Mitstreitern zu berichten, wie sie das Evangelium nun auszubreiten beginnen. Und es beginnt mit ihrer Aussendung durch die Gemeinde. Und die Gemeinde, die dann ab Apostelgeschichte 11 vor allem im Blickpunkt steht, ist die Gemeinde in Antiochia, eine hochinteressante Stadt. Wir werden gleich noch ein bisschen mehr darüber hören. Und wir wollen jetzt diesen Anfang von Kapitel 13 kurz in den Blick nehmen. Apostelgeschichte 13 ab Vers 1. Und ich lese nach Luther 84. Jeder kann dann seine Übersetzung damit vergleichen. Apostelgeschichte 13 ab Vers 1. Und das Ganze steht unter dieser ersten These: Die Gemeinde ist die Mutter der Weltmission. Es waren aber in Antiochia in der Gemeinde Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simeon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit dem Landesfürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie und beteten und legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Zu jener Zeit, müssen wir wissen, war das Neue Testament noch nicht abgeschlossen. Deswegen gab es damals noch Propheten, wie hier steht. Also sie sagten der Gemeinde den Willen Gottes, einmal indem sie Gottes Wort in die Gegenwart hinein auslegten, aber manchmal zu diesem Zeitpunkt gab Gott durch diese Propheten auch noch spezielle Offenbarungen. Zum Beispiel wurde in Apostelgeschichte 11, 27 meine Hungersnot durch einen Propheten angekündigt. Propheten und dann Lehrer. Lehrer gab es immer in der Gemeinde Jesu. Lehrer erklären die Lehre Jesu. Sie festigen den Glauben, indem sie erläutern, erklären, weitergeben, was Jesus gesagt hat, indem sie den Zusammenhang aufzeigen zwischen der Botschaft Jesu und dem Alten Testament, indem sie die Grundwahrheiten, die Gott offenbart hat, über Gott, über den Menschen, über die Sünde, über die Welt, über die Zukunft, über die Fragen, wie wir im Willen Gottes unseren Alltag bestreiten, indem sie das aus der Schrift heraus auslegen. Und es ist interessant, welche Namen hier genannt werden in Vers 1. Da ist einmal Barnabas, das war ein Jude aus Zypern, das war ein sehr erfahrener Christ, der kannte sich schon sehr gut aus in der Bibel, der konnte seine Mitchristen gut trösten. Dann ist dann von Simeon die Rede, genannt Niger. Niger, das heißt schwarz, wahrscheinlich war das ein dunkelhäutiger Afrikaner. Dann Lucius von Kyrene, der kam auch vom afrikanischen Kontinent aus Nordafrika. Und dann ist noch hier dieser seltsame Name Manaen. Von Manaen wussten wir, dass er mit dem Heer Antipas zusammen erzogen worden war. Das war der Onkel von mit Herodes Antipas, das war der Onkel von Herodes Agrippa. Und er hat noch diesen höfischen Ehrentitel, dieser Manaen, der bedeutete so viel wie, er war ein Pflegebruder von Herodes. Er kam also aus Kreisen, die mit Macht und mit Einfluss zu tun hatten. Und auch er hat sich der Gemeinde Jesu angeschlossen. Sie sehen, was das für eine bunte Mischung ist, die da zusammenkommt. So bunt gemischt, wie wir sind als Gemeinde. Und dann kommt noch, wird noch Saulus hier erwähnt, der war von Barnabas als Mitarbeiter herangeführt worden und er fand offensichtlich schnell das Vertrauen der Gemeinde. Schauen Sie mal, diese fünf Männer, die stehen für die ethnische und kulturelle Vielfalt der Antiochia-Gemeinde. Das war eine richtig bunte Truppe. Ja? Hans Dannenbaum hat in einer Predigt über dieses Kapitel Folgendes gesagt. Er hat gesagt, was für verschiedenartige Leute stehen in dieser ersten Gemeinde. Ehemalige Heiden aus Nordafrika, Manahin, ein Mann aus vornehmem Hause, der mit einem Prinzen zusammen erzogen worden war und es dann doch vorzog, die Schmach der Christusleute mitzutragen, statt Karriere in der Welt zu machen. Dann ein hochbegabter junger Theologe wie Paulus, der eine glänzende Laufbahn in seiner jüdischen Kirche drangegeben hatte, um einer Gemeinde zu dienen, die vermutlich alles andere war als ein erlesenes akademisches Publikum. Also eine richtig bunte Truppe. Und denen legt nun Gott einen besonderen Auftrag aufs Herz. Vers 2. Als sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus Barnabas und Saulus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Da fasteten sie, beteten, legten die Hände auf sie und ließen sie ziehen. Es ist interessant, hier steht, als sie dem Herrn dienten. In diesem griechischen Wort für dienen steckt das Wort, das wir für Liturgie kennen. Da steht Leturgunton. Und Liturgie meint eigentlich wörtlich Gott dienen. Und dahinter steckt der Gedanke, dass die Gemeinde Gott dient, indem sie zusammenkommt, um Gottesdienst für ihn zu feiern, um ihn zu ehren, um auf sein Wort zu hören. Und so steht hier, als sie dem Herrn dienten, und damit ist höchstwahrscheinlich gemeint, als sie Gottesdienst feierten. Als sie zusammenkamen, um zur Ehre Gottes zu singen, als sie zusammenkamen, um gemeinsam das Wort Gottes auszulegen. Wir feiern Gottesdienst, um Gott zu dienen. Und dann steht hier auch noch, sie fasteten. Fasten bedeutete nicht eine magische Übung, um irgendwas von Gott zu erzwingen, sondern Fasten war einfach, man enthielt sich des Essens für eine Weile, um sich besser konzentrieren zu können, um sich auf das Wesentliche konzentrieren zu können. Da sprach der Heilige Geist. Es wird nicht gesagt, wie er das gemacht hat. Jedenfalls macht er diesen Männern klar, dass Saulus und Barnabas zu einem besonderen Dienst ausgesandt werden. Und die prüfen das Ganze nochmal im Gebet. Dann legen sie ihnen die Hände auf. Und dieses Handauflegen bedeutet nicht irgendwie eine magische Kraftübertragung, dass sie nun diesen Dienst auch durchhalten, sondern Handauflegung ist eine zeichenhafte Bestärkung und Beglaubigung. Das heißt nicht, da fließen jetzt irgendwelche Kräfte, sondern das ist eine Symbolhandlung. Sie sagen, jawohl, wir übertragen euch diesen Auftrag im Namen der Gemeinde und wir identifizieren uns mit euch. Wir stehen hinter eurem Dienst, wir beten dafür und das ist damit auch noch angedeutet, wir erbitten den Segen von oben herab von Gott für euch. Aber es ist Gottes Segen und es ist nicht unsere magische Kraftübertragung. Sie legten ihnen die Hände auf und dann schicken sie sie auf den Weg. Und damit stoßen sie die Weltmission an. Diese Aussendung geschieht wahrscheinlich im Rahmen einer Gemeindeversammlung, also nicht nur im Rahmen dieser fünf, die da mit Namen genannt werden. Ab Vers 2 ist ja schon die ganze Gemeinde im Blick, als sie miteinander Gottesdienst feierten. Und dann gehen Paulus und Barnabas los. Und als sie dann zwei Kapitel später wiederkommen, nämlich am Ende von Kapitel 14, da heißt es in Kapitel 14, 26 bis 27, und von da fuhren sie mit dem Schiff nach Antiochia, wo sie der Gnade Gottes befohlen waren zu dem Werk, das sie nun erstmal ausgerichtet hatten. Als sie aber dort ankamen, was machen sie? Versammelten sie die Gemeinde und verkündeten, wie viel Gott durch sie getan hatte und wie er den Heiden die Tür des Glaubens aufgetan hätte. Sie blieben aber dort eine nicht geringe Zeit bei den Jüngern. Das heißt, die Gemeinde sendet sie aus. Sie gehen im Namen Jesu los und kommen dann wieder zurück in die Gemeinde, um zu berichten, was geschehen ist, um Rechenschaft abzulegen für ihre Arbeit, um neue Kraft aufzutanken für die nächsten Aufgaben, um die Gemeinde zu stärken durch die Erfahrungen, die sie mit Christus gemacht haben. Es geht aus von der Gemeinde und es kehrt zurück in die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Mutter der Mission. Das wollen wir hier als erstes festhalten. Ja, wer löst die Weltmission aus? Wer sendet die Missionare auf den Weg? Wenn man so will, ist das hier ein doppeltes Subjekt, ein doppelter Agent, der hier handelt. Es ist der Heilige Geist, wie in Vers 2 gesagt wird. Als sie aber dem Herrn dienten, sprach der Heilige Geist. Und der Heilige Geist wirkt durch die Gemeinde. Und ihr Lieben, das ist die erste große Lektion, die wir hier lernen. Unter der großen Überschrift Evangelisation braucht Gemeinde, auch Weltmission braucht Gemeinde. Die Gemeinde ist die Mutter der Mission. Und wissen Sie, im Laufe der Geschichte hat sich bei uns von Zeit zu Zeit die Optik da ein bisschen verschoben. Mir ist gesagt worden, ich dürfte, wenn es heiß würde, ruhig meinen Sakko ablegen. Das will ich hiermit tun. Ich handle also im Auftrag. Ja, vielen Dank. Geht schon. Wenn es mir kalt wird, kann ich es wieder anziehen. Dankeschön. Die Mutter der Weltmission ist also die Gemeinde. Und in der Zwischenzeit haben sich ja viele Missionsgesellschaften gebildet, viele Spezialisten für Missionen, die einen wichtigen, guten Dienst tun. Aber wissen Sie, welcher Eindruck dadurch entstehen konnte? Es konnte der Eindruck entstehen, Weltmission ist eigentlich eine Sache der großen Missionsgesellschaften. Weltmission ist eigentlich eine Sache der klassischen Missionare. Das ist deren Aufgabe, die müssen das machen. Aber hier sehen wir, die Mutter der Mission ist die Gemeinde. Und das gilt bis heute. Wissen Sie, wir können das so leicht vergessen, weil uns die Aufgaben vor Ort, die wir sowieso schon haben, sehr stark mit Beschlag belegen. Wir müssen Gemeindehaus bauen, wir müssen für die regelmäßigen Veranstaltungen sorgen, wir müssen diakonische Aufgaben wahrnehmen, wir müssen Kindergottesdienst vorbereiten. Wir haben uns um so vieles zu kümmern. Das ist nah dran. Darauf stoßen wir ständig mit den Augen. Und die Weltmission ist weit weg. Wir können das so leicht vergessen. Aber hier wird deutlich, Weltmission, das ist für uns als Gemeinde kein Folklore-Thema. Das ist nicht so was, wenn wir ganz viel Zeit haben, dann machen wir auch noch mal ein bisschen in Mission. Weltmission ist für uns keine Fußnote als Gemeinde, keine Nebensache, sondern es ist eine echte Aufgabe. Und eine Gemeinde schadet sich selbst, wenn sie diese Aufgabe nicht wirklich ernst nimmt und wahrnimmt. Und wir werden das sehen, wenn wir die Apostelgeschichte weiter studieren. Sie müssen einfach mal weiterlesen. Mit der Aussendung allein war es ja noch nicht getan. Damit endet ja noch nicht die missionarische Verantwortung der Gemeinde. Was können wir machen in unseren Gemeinden? Wir können Geld sammeln für die Mission. Wir können als Gemeinde bestimmte Missionare oder missionarische Projekte uns suchen, die wir besonders fördern, über die wir auch regelmäßig versuchen zu berichten und die dann unterstützen. Also wir versuchen bei uns in unserer bekennenden evangelischen Gemeinde in Hannover einmal im Monat eine Kollekte für die Mission zu erheben. Und da haben wir bestimmte Projekte und Missionare, die wir unterstützen. Wir können Informationen über Missionare sammeln. Wir können Missionsgottesdienste durchführen. Also wir freuen uns, dass nächsten Sonntag ein Missionar aus Chile bei uns sein und über seine Arbeit berichten wird. Wir können auch persönlich Kontakte zu Missionaren pflegen, denen wir mal eine Mail schreiben, für die wir regelmäßig beten. Tja, und dann Weltmission vor der Haustür geht auch dadurch, dass wir mit den vielen Menschen aus der fernen Welt, die in unserem Lande leben, versuchen, ins Gespräch zu kommen. Es gibt eine interessante Missionsgesellschaft in Deutschland, die Christen darin unterstützen will. Das ist der Evangelische Ausländerdienst. Haben Sie vielleicht schon davon gehört? Hier kann man sehr gute in unendlich vielen Sprachen, ich glaube, die haben Medien in mehr als 100 Sprachen, kann man sich informieren. Und also wenn wir nach Griechenland reisen zum Beispiel, meine Frau und ich, dann decken wir uns immer, also in der Regel decken wir uns dann ein mit griechischen Bibeln, griechischen Kalendern und es gibt viele, viele Möglichkeiten, dort vor Ort Dinge weiterzugeben. Also auch das ist eine Möglichkeit, an der Weltmission teilzunehmen, indem wir den Menschen das Evangelium weitersagen, die Gott aus der großen, weiten Welt zu uns in unsere Nachbarschaft rückt. Und ich hörte von einer Gemeinde, dass sie über ihre Ausgangstür einfach folgenden Slogan geschrieben hat. Über der Ausgangstür von innen, Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsgebiet. Wäre vielleicht nochmal eine Anregung. Achtung, Sie betreten jetzt das Missionsgebiet. Also, das ist wichtig, dass wir das hier sehen, wie in Antiochia die Weltmission begann. Die Mutter der Mission ist die Gemeinde, ist in diesem Falle die Ortsgemeinde, durch die der Heilige Geist wirkt. Das ist das Erste, was wir festhalten wollen. Dann eine zweite Beobachtung. Mission ist in der Bibel unteilbar. Und deswegen kann man Mission und Evangelisation nicht voneinander trennen. So grob wird manchmal gesagt, ja, Mission, das ist die Ausbreitung des Evangeliums in der Welt, in der großen, weiten Welt. Und Evangelisation ist die Ausbreitung des Evangeliums in unserem unmittelbaren Umfeld. So kann man es definieren. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Aber wichtig ist nun Folgendes. Auch für die Evangelisation im Umfeld ist die entscheidende Basis, die entscheidende Ausgangsstation die Gemeinde. Und zwar die Gemeinde vor Ort. Und das ist meine zweite These. Die Gemeinde ist der Träger der Evangelisation. Erste These war, die Gemeinde ist die Mutter der Weltmission. Zweite These, die Gemeinde ist der Träger der Evangelisation. Auch da haben wir uns dran gewöhnt durch unsere Geschichte, dass es bestimmte Spezialorganisationen gibt, Evangelisationswerke gibt, Evangelisationsgesellschaften gibt. Und wir neigen manchmal als Gemeinden dazu zu sagen, die machen das schon. Und vielleicht unterstützen wir die und wir machen da mal mit, wenn die was machen. Aber wir würden nicht so klar sehen oftmals, dass wir als Ortsgemeinde der eigentliche Träger sind der Evangelisation. Und wir werden auch gleich noch sehen, warum das wichtig ist. Viele Probleme in der Evangelisation sind dadurch erst entstanden, dass die Evangelisation gewissermaßen aus der Verantwortung der handelnden Ortsgemeinde ausgelagert wurde. Und wir wollen jetzt schauen, wie ist das in der Apostelgeschichte, wie war das? Ja, wir gehen wieder nach Antiochia. Wie haben die ihre evangelistische Verantwortung wahrgenommen und was war dafür wichtig? Also, das ist unser zweiter großer Punkt. Die Gemeinde ist der Träger der Evangelisation. Und dazu möchte ich Sie bitten, jetzt zurückzublättern zur Apostelgeschichte 11. Apostelgeschichte 11, wir lesen ab Vers 19. Apostelgeschichte 11, Abvers 19. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob. Sie wissen, über die Verfolgung des Stephanus wird in Apostelgeschichte 8 berichtet und Apostelgeschichte 7. Und dann sehen wir am Ende von Apostelgeschichte 7, wie da von Paulus die Rede ist, der noch die Klamotten der Steinewerfer, die den Stephanus töten, bewacht. Und dann kommt die Ausbreitung nach Samarien, dann die Bekehrung und die Taufe des Kämmerers aus dem Morgenland und dann kommt in Kapitel 9 schon die Bekehrung des Paulus. Es ist interessant, wie da ein Ereignis in das nächste greift. So, und nun ist es so, dass in Apostelgeschichte 11, die aber zerstreut waren wegen der Erfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemandem allein als den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen, also auch zu den Heiden, und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren, also der Zentralgemeinde, wenn man so will. Und sie sandten Barnabas, dass er auch nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus, nach Tarsus Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn auch nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. In diesen Tagen kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius, aber unter den Jüngern beschloss ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Jetzt wollen wir mal in einigen wenigen Schritten schauen, was da passiert. Unter der Überschrift Gemeinde ist Träger der Evangelisation. Wie läuft das hier in Antiochia? Das Erste, was wir sehen, heißt, sie breiten die Botschaft aus. Sie evangelisieren. Und wie geschieht das? Vers 19, was steht da? Sie verkündigten das Wort. Vers 20, sie predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und wer macht das? nicht nur einige Spezialisten, nicht nur einige professionelle Evangelisten, nicht nur einige bekannte Redner, sondern viele einzelne Christen sind aktiv, viele unbekannte Leute. Die einen konzentrieren sich noch auf die vertraute Zuhörerschaft, auf die jüdischen Volksgenossen. Das ist Vers 19, verkündigten das Wort niemandem allein als den Juden. Mit denen kamen sie am besten zurecht. Da konnten sie anknüpfen an das Alte Testament. Das waren die eher von ihrer Herkunft her eher frommeren. Da sah man einen leichteren Zugang, eine besser vorbereitete Brücke. Und dann sind einige andere da. Die sprechen auch zu den Griechen, die gehen auch zu den Fernerstehenden, zu denen, die überhaupt keinerlei christliche Sozialisation haben, wie wir sagen würden, und sagen denen die gleiche Botschaft, nämlich sie predigen das Evangelium von Herrn Jesus. Und hier müssen wir eine Sache ganz klarstellen. Was heißt evangelisieren? Evangelisieren bedeutet nicht, ein Zelt aufzubauen und einen Gastredner einzuladen. Das ist noch nicht evangelisieren. Evangelisieren bedeutet nicht automatisch, eine Abendveranstaltung durchzuführen und Evangelisation drüber zu schreiben. Das für sich genommen bedeutet noch nicht evangelisieren. Evangelisieren bedeutet heißt nicht, unbedingt in eine Stadthalle einzuladen und eine große Aktion zu machen und dann hinterher Leute nach vorne zu rufen. Das für sich genommen bedeutet noch nicht evangelisieren. Sondern evangelisieren in der Bibel bedeutet eines: das Evangelium von Jesus Christus weiterzugeben. Wenn das in der Stadthalle geschieht, dann wird er evangelisiert. Wenn das im Zelt geschieht, dann wird er evangelisiert. Wenn das in der Abendveranstaltung geschieht, dann wird er evangelisiert. Aber das eine müssen Sie ganz klar sehen. Evangelisation ist nicht eine Frage der Form. Ob ich jetzt einen Gastprediger habe, ob ich Leute nach vorne rufe, ob ich irgendwas Spezielles mache. Sondern Evangelisation ist eine Frage des Inhalts. Evangelisieren geschieht immer da, wo das Evangelium von Jesus Christus an solche weitergegeben wird, die noch nicht zu ihm gehören. Ob das im Hörsaal in der Uni ist, ob das bei der Bahnfahrt ist, ob das am Flughafen ist, wenn Sie mit jemandem auf den nächsten Anschluss warten, ob das im Betrieb ist, am Frühstückstisch mit der Mutter, wo auch immer, ob das in einer Predigt geschieht, in einer öffentlichen Veranstaltung, in einem Buch, das Sie jemandem weitergeben. Überall da wird vollgültig evangelisiert. Das ist nach biblischem Verständnis evangelisieren. Evangelisieren bedeutet das Evangelium weitergeben. Das heißt evangelisieren. Und das Evangelium wäre jetzt interessant. Wenn wir 10 Leute auslosen würden, komm mal schnell nach vorne und sag in wenigen Sätzen, was ist das Evangelium? Wir machen das jetzt nicht, aber das Evangelium lässt sich sehr gut zusammenfassen. Es heißt nämlich, erstens, es gibt einen heiligen Gott, dem wir unser Leben verdanken und dem wir Rechenschaft schulden. Zweitens, wir Menschen sind durch die Sünde, durch die Schuld von diesem Gott getrennt. Wir stehen, ob wir das wollen oder nicht, ihm als Feinde letztlich gegenüber. Drittens, Gott will uns in dieser verlorenen Situation nicht hilflos allein lassen, sondern er hat seinen eigenen Sohn geschickt, damit der die Brücke bildet, damit der stellvertretend für uns die verdiente Strafe erleidet und den Zorn Gottes trägt. Und jetzt kommt es viertens darauf an, wenn wir gerettet werden wollen, dass wir uns an diesen Jesus Christus, den Gott für uns geschickt hat, im Glauben klammern, dass wir ihn um Rettung anrufen, ihn um Vergebung bitten, ihn als unseren Herrn annehmen. Und ob das geschieht, daran entscheidet sich fünftens die Frage, welchen Ausgang unser Leben nehmen wird, Himmel oder Hölle. Das ist in Kurzfassung das Evangelium, das ist der Inhalt des Evangeliums. Es gibt einen heiligen Gott, wir Menschen sind verloren, aber Gott hat in seinem Sohn Christus die Brücke gebaut, der die Strafe stellvertretend für uns getragen hat. Und jetzt gilt es viertens, sich an diesen Jesus Christus zu wenden im Glauben. Und daran wird sich entscheiden, ob wir auf ewig gerettet oder auf ewig verloren werden. Das ist das Evangelium in Kurzfassung. So. Und wo diese Botschaft weiter gesagt wird, da geschieht Evangelisation. Und wo diese Botschaft nicht weiter gesagt wird, da geschieht keine Evangelisation oder zumindest nicht vollständige ganze Evangelisation. Natürlich können wir nicht in jedem Gespräch in der Bahn immer alles sagen. Das ist leider so. Manchmal geht es erstaunlicherweise, manchmal geht es nicht. Manchmal können wir nur einen ersten Anstoß geben. Manchmal können wir eine Schrift weitergeben, in der vielleicht alles steht. Aber Gott sieht ja die Möglichkeiten. Gott weiß ja, wie weit jeder Einzelne ist. Und selbst da, wo wir was versäumen, kann der Herr das noch tausendmal wieder auffangen. Aber mir ist nur wichtig, dass uns das ganz klar ist. Evangelisation bedeutet, den Inhalt des Evangeliums zu kommunizieren. Da geschieht Evangelisation. In den unterschiedlichsten Formen. Und das ist letztlich jedem Jünger Jesu aufgetragen. Es gibt Leute, die darin besonders begabt sind. Es gibt Leute, die von Gott auch diese besondere Begabung haben, Menschen anzusprechen, Menschen einzuladen, auf Menschen zuzugehen. Manche können besonders gut Schriften an Menschen weitergeben. Also an wem meine Frau alles Schriften weitergibt, das würde ich mich manchmal gar nicht trauen. Also das ist, aber das ist so, jeder hat da so seine besondere Begabung und seinen besonderen Zugang. Es muss auch jeder das machen, was zu ihm passt. Aber wichtig ist, dass der Inhalt weitergegeben wird. So, das ist das Erste. Sie verkündigten das Wort, sie predigen das Evangelium von Jesus Christus. Und so kommt die christliche Gemeinde in Antiochien an, gewissermaßen. Ja? Hier entsteht die erste internationale Gemeinde Jesu Christi. Und Antiochia war nicht irgendeine Stadt. Sie war damals eine der bedeutendsten Städte, muss man sagen. Also Gott hat sich für diese Gemeinde doch eine ziemlich große Bühne ausgesucht, wenn man so will. Das ist Gottes Sache. Und hier steht so wunderbar in Vers 21, die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Also Gott greift da ein mit seiner Hand. Gott bewirkt das, dass Menschen umkehren zu Jesus, dass sie an ihn glauben. Er macht das. Und zwar nicht allein unter den Juden, sondern auch unter den Griechen. Und ich finde diese Verse so großartig, weil sie zeigen, wie wichtig jeder einzelne Christ in diesem Prozess ist. Wie wichtig es ist, dass jeder von uns als Teil der Gemeinde sich fragt, wo kann ich dazu beitragen, dass Menschen dieses Evangelium kennenlernen? Dafür beten, dafür Schriften weitergeben, dafür einladen, dafür vielleicht CDs weitergeben mit Predigten. Wo kann ich dazu beitragen als Teil der Gemeinde? Und das will der Herr Jesus, dass wir alle seine Nachfolger bereit sind, das zu tun. So wie jener tapfere Versicherungsvertreter, von dem mir ein Freund vor einiger Zeit erzählte. Es war eine sehr skurrile Situation. Da war ein Witwer über einen Arzt empört, zu Recht empört, weil der wohl medizinisch, so meinte der Witwer, seine Frau auf dem Gewissen hatte. Er hatte sie falsch behandelt, sie war gestorben. Und der Witwer war so erschüttert, dass er diesen Arzt erschießen wollte. Und er wusste, an diesem Tag wird der Arzt kommen. Es ist wirklich so passiert. Der Witwer brachte sich in Position hinter der Hecke mit einem Gewehr. Und während er da so steht und wartet, kommt nun ein Versicherungsvertreter des Weges daher. Er hatte ja eigentlich den Arzt erwartet, nun hat er glücklicherweise nicht den Versicherungsvertreter abgeknallt, sondern hat ihn erstmal ins Haus gebeten, hat mit dem ein Gespräch geführt und im Laufe des Gesprächs haben sie dann nicht nur über Versicherungen geredet, sondern sind irgendwie auch auf den Glauben gekommen. Also der Versicherungsvertreter, der hat das so gemacht und der hat diesem Witwer in dem Gespräch gesagt, ohne irgendwas zu ahnen, als er so die Sündhaftigkeit des Menschen ihm deutlich machen konnte, wissen Sie, Sie sind zu allem fähig als Mensch, Sie könnten glatt jemanden erschießen. Da war der Witwer nun völlig platt und hat ausgepackt, hat gesagt, ja, wenn Sie wüssten. Und da hat der Versicherungsmensch gesagt, so, jetzt muss ich noch meine zweite Aktentasche holen. Und dann hat er seine Tasche mit den Versicherungsunterlagen ins Auto gebracht und hat die Tasche mit den christlichen Schriften mitgebracht. Und der Witwer hat zum Glauben gefunden. Und er hat es dem Arzt hinterher erzählt, er hat gesagt, wenn der nicht gekommen wäre an dem Tag, dann würden Sie heute wahrscheinlich hier nicht mehr sitzen. Also so geschieht Evangelisation. Und als die Brüder in Jerusalem davon hören, werden sie aktiv und wollen das unterstützen. Also müssen Sie sich vorstellen, etwa 500 Kilometer ist Jerusalem von Antiochien entfernt. Und dann schicken sie den bewährten Tröster und Ermutiger Barnabas. Und das ist das Zweite, was wir hier sehen, was zu einer evangelisierenden Gemeinde dazugehört. Und das ist auch ganz wichtig. Wenn Sie das gliedern wollen, Verse 19 bis 21 heißt die Botschaft ausbreiten. Und 22 bis 24 heißt einander ermutigen. Das gehört auch zu einer evangelisierenden Gemeinde. Jerusalem schickt den Barnabas. Barnabas, Sohn des Trostes, der war in Zypern geboren, der hatte schon in seiner Jugend mit Heidenkindern gespielt Und der konnte sich die Situation gut vorstellen. Und der kommt jetzt nach Antiochia und hier steht, er freute sich. Da war also kein Neid, ja, na, wir bei uns in Jerusalem, da wächst es jetzt ein bisschen langsamer und bei denen in Antiochia schon ein bisschen schneller, sondern hier steht, er, Vers 23, als dieser dort angekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen bei dem Herrn zu bleiben. Denn er war ein bewährter Mann, voll Heiligen Geistes und Glaubens und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Das hat also auch dazu beigetragen, dass die Evangelisation der Gemeinde gestärkt wurde. Dass der Tröster und Ermutiger Barnabas dazu kam. Und das ist wichtig, wenn wir evangelisierende Gemeinde sein wollen, dass wir uns in der Gemeinde gegenseitig trösten. Dass wir uns ermutigen. Wie kann ich andere ermutigen? Manchmal einfach dadurch, dass ich ihm zuhöre. Dass wenn jemand anfängt, von seinem Problem zu erzählen, dass ich nicht gleich wieder zum nächsten Thema übergehe, sondern dass ich einfach mir mal Zeit nehme. Oder dass ich jemanden, von dem ich weiß, er ist in einer besonders traurigen Situation oder er ist auch mutlos, vielleicht auch mutlos, weil seine Jugendgruppe nicht so gut läuft oder weil er andere Enttäuschungen erlebt hat, dass ich ihm mal eine Freude mache. Dass ich ihn anrufe und sage, ich wollte nur mal hören, wie es dir geht und dir sagen, dass ich für dich bete. Trösten bedeutet auch, dass ich jemandem gegenüber mein Mitgefühl zum Ausdruck bringe, wenn er in Schwierigkeiten steckt. Wenn ich sehe, dass jemandem Unrecht geschehen ist oder wenn er irgendwas anderes Übles erfahren hat, dass ich einfach mal zuhöre und trösten kann manchmal auch einfach bedeuten, dass ich mich mit ihm zusammen aufrege und dass ich sage, Mensch, das ist wirklich übel, was dir da widerfahren ist. Das tut mir leid. Wissen Sie, manchmal gibt es so Christenmenschen, da sind sie gerade geplättet, weil ihnen irgendjemand ein Unrecht getan hat oder Leid zugefügt hat und so weiter. Und sie erzählen ihm das und erwarten nun ein tröstendes Wort und der hört sich das an und der findet das gar nicht so schlimm. Ja? Fehlt nur noch, dass er sagt, nun stell dich doch nicht so an. Ja? Manchmal ist es einfach tröstlich, dass ich jemandem mal deutlich mache, Mensch, das ist wirklich echt mies, was sie da mit dir gemacht haben. Das tut mir leid. Und ich bete für dich, dass du den Mut nicht verlierst. Und das Wichtigste am Trösten ist, denke ich, dass wir den Blick des anderen auf Jesus richten. Und genau das macht Barnabas. Er ermutigt sie, Vers 23, mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Und das gehört zu einer evangelisierenden Gemeinde, dass wir uns gegenseitig ermutigen. Es wird dort, wo die Gemeinde dem Herrn dient, wird es immer Gegenstände, Widerstand geben. Es wird Ärger geben. Der Teufel wird viele Anlässe haben, dieser Gemeinde Schwierigkeiten zu bereiten. Und dann ist es umso wichtiger, dass wir einander trösten. Das gehört auch dazu, dass wir unseren Blick auf Christus richten. So, und schauen Sie, und dann steht hier in Vers 24 was Interessantes, wie Gott darauf reagiert, dass diese Gemeinde jetzt die Botschaft weitergibt, dass sie sich trösten. Dann steht hier, es wurde hinzugetan zu dem Herrn. Haben Sie gesehen, Vers 24 am Ende, ne? Man könnte wörtlich übersetzen, es wurde dem Herrn eine beträchtliche Menge hinzugetan. Da wären zwei spannende Sachen deutlich. Einmal, es wurde hinzugetan. Das heißt, die evangelisierende Gemeinde tut nicht selbst hinzu. Das können wir nicht machen. Wir können Gemeindewachstum nicht machen, wir können Bekehrung nicht machen, sondern durch diese Passivform, dieses es wurde hinzugetan, sagt Lukas, das hat Gott getan. Wir haben das Evangelium auszubreiten, aber nur Gott kann hinzutun. Es wurde hinzugetan. Und wozu wurde hinzugetan? Schauen Sie, da steht nicht, es wurde zu der Gemeinde hinzugetan in diesem Falle. Oder es wurde zu dem Verein hinzugetan. Und es waren ein paar neue Mitglieder da. Sondern da steht wörtlich, es wurde hinzugetan dem Herrn eine beträchtliche Menge. Das heißt, diejenigen, die gewonnen werden für den Glauben, werden Christus zugefügt. Es geht nicht darum, dass wir sie für uns gewinnen und für unseren Verein und für unsere Mitgliederliste, sondern es geht vom Ziel her darum, dass wir sie für Christus gewinnen. Sie werden hinzugetan von Gott und sie werden Christus zugefügt. Und Christus will sie eben der Gemeinde zufügen, weil wir darin miteinander gestärkt werden, ihm zu folgen. Es geht also nicht um Vereinsmeierei, sondern um die Gemeinde Jesu. Und ich finde auch erstaunlich, der Barnabas beweist hier eine ziemliche Demut. Er holt sich noch einen Kollegen mit dazu, der ihn dann unterstützen soll. Das ist in dem Fall sogar ein Prominenter, nämlich der Saulus. Das war so einer der kommenden Leute. Und Barnabas wusste, den können wir hier gut brauchen. Paulus war möglicherweise wegen seiner Bekehrung von seiner Familie enterbt worden. Wir wissen das nicht genau. Paulus schreibt mal in Philipper 3, Vers 8, ich habe alles eingebüßt. ich habe alles eingebüßt. Und es kann sein, dass seine traditionelle Familie ihn rausgeschmissen hat wegen seiner Bekehrung zu Jesus. Das ist nicht sicher, aber es kann sein. Jedenfalls hat Barnabas sich um ihn gekümmert, ihn mit nach Antiochia geholt. Und da hatte er einen wunderbaren Kollegen, um dieses Dritte zu praktizieren, was zu einer evangelisierenden Gemeinde dazugehört. Also das Evangelium ausbreiten, einander ermutigen und trösten. Tja, und das Dritte, was wir hier sehen, ist lehren. Sich um die Lehre, um die biblische Lehre, um die Ausbreitung und Stärkung der biblischen Wahrheit zu kümmern. Das finden wir hier in den Versen 25 und 26. Barnabas aber zog aus, nach Tarsus Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia und sie blieben ein ganzes Jahr bei der Gemeinde und lehrten viele. Und in Antiochia wurden dann die Jünger zuerst Christen genannt. Also die nehmen sich wirklich Zeit, weil sie sagen, diese Gemeinde wächst, aber es reicht nicht nur, Leute dazu zu holen. Es reicht nicht nur, so ein paar lockere Programme zu machen, dass sie sich in den Gemeinderäumlichkeiten treffen können, sondern es geht jetzt darum, dass die wirklich im Glauben wachsen können. Es geht jetzt darum, dass sie geschützt werden gegen die ganzen Anfeindungen und Verwirrungen und Infragestellungen, die von außen kommen. Und das geht nur durch eines, dass wir sie fest gründen auf dem Fundament der Wahrheit. Dass wir sie erwachsen machen im Verständnis dessen, was die Bibel lehrt. Dass wir Gottes Wort ihnen ganz, ganz deutlich zufügen und vor ihren Augen und Sinnen entfalten. Ich muss sie jetzt einfach mal auf stumm stellen. Sorry, das mache ich sonst immer vorher. Aus irgendeinem Grunde will ich das heute nicht stumm stellen lassen. So, jetzt machen wir es mal ganz aus. So, jetzt wird es uns nicht mehr stören. Okay. Entschuldigung. Also, es ist ganz wichtig, dass in einer Gemeinde wir uns gründlich um die Lehre kümmern. Und wissen Sie, das gehört untrennbar mit unserer evangelistischen Aufgabe zusammen. Was hat der Herr Jesus gesagt, als er den Missionsbefehl damals gegeben hat? Geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker. Und dann hat er gesagt, lehret sie halten. Also der Missionsbefehl ist ganz eng verbunden mit dem Lehrbefehl. Und deswegen kann ich nicht sagen, ja, wir evangelisieren und dann schicken wir die Leute in irgendwelche Gemeinden und wie es dann mit ihnen weitergeht, ist Gottes Sache. Wenn wir Menschen zum Glauben rufen und zum Glauben führen, übernehmen wir damit auch eine Verantwortung, ihnen zu helfen, im Glauben zu wachsen. Wir können die evangelistische Verantwortung von der Verantwortung, jemanden lehrmäßig weiterzuführen, wir können das nicht auseinanderreißen. Der Herr Jesus hat den Missionsbefehl und den Lehrbefehl ganz eng miteinander verknüpft. Und John Wesley hat mal gesagt, sinngemäß, Menschen zum Glauben zu führen und sie dann nicht zu sammeln, um sie zu stärken und zu lehren und weiterzuführen, das heißt Kinderzeugen für den Mörder. Und hier haben sie es besser gemacht. Sie haben großes Gewicht darauf gelegt, die Gemeinde zu lehren, dass sie Gott besser kennenlernen. Wie sollen unsere Leute Gott besser kennenlernen, wenn sie nicht gelehrt werden, wenn sie nicht erfahren, wer Gott ist, wie Gott ist, was Gott will, wie Gott handelt? Es kommt darauf an, dass wir uns selbst besser verstehen. Wie sieht Gott unser Leben? Was erwartet Gott von seinen Kindern? Wie will er uns führen? Wie sollen wir die Vorgänge in dieser Welt verstehen durch die Sicht des Wortes Gottes? Was bedeutet Gottes Konzept für unser Zusammenleben? Was bedeutet Gottes Konzept für unser Zusammenleben in der Gemeinde, für unser Zusammenleben in der Familie, für unser Auftreten im Beruf? Was ist Gottes Konzept für den Umgang mit Sexualität, für den Umgang mit Geld und so weiter? Da gibt es ganz klare biblische Leitlinien. Und die Aufgabe einer Gemeinde ist, diese biblischen Leitlinien zu lehren. Etwa in der Jugendarbeit ist es ungemein wichtig zu lehren, was ist das biblische Konzept für den Umgang mit Sexualität. Und zum Beispiel, dass voreheliche Geschlechtsverkehr in den Augen Gottes Sünde ist. Es ist wichtig, dass wir das lehren in der Jugendarbeit. Das gehört alles zur Lehre. Dass wir fragen, was ist Gottes Plan mit unserem Leben? Was ist Gottes Konzept für die verschiedenen Gestaltungsformen des Lebens im Alltag? Das gehört alles zur Lehre. Die Bibel bietet uns eine zusammenhängende Weltanschauung. Und es ist wichtig, dass wir diese gesamte Weltsicht Gottes, die er uns in seinem Wort schenkt, dass wir die weitergeben und dass wir die auch anwenden. Das ist übrigens auch, ja, für mich der Schlüssel von Kindererziehung, Das Wichtigste, was wir christlichen Eltern unseren Kindern schulden, ist, dass wir ihnen helfen, die biblische Weltsicht als Ganze kennenzulernen. Und dass sie möglichst an uns sehen, dass wir bei allen Fehlern, die wir haben, dass wir das selber ernst nehmen. Dass wir darin selber gehorsam sein wollen als Eltern. Wir leben da auch von der Vergebung des Herrn, natürlich. Aber dass wir versuchen, treu darin zu sein. Und das gilt nicht nur für die Kindererziehung, das gilt auch für die Lehre in der Gemeinde. Wenn wir vollmächtig evangelisieren wollen, müssen wir gründlich lehren. Und ihr Lieben, wir können nur dann gründlich lehren, wenn wir selber fest auf dem Boden der Bibel stehen. Und wenn wir sagen, Herr, wir wollen deinem irrtumsfreien Wort wirklich vertrauen. Wir wissen, dass wir, weil wir als Menschen unsere Grenzen haben, vieles noch nicht klar genug sehen. Wir wissen, dass wir da noch viele Fehler machen. Aber Herr, wir wollen gehorsam sein. Auch als Gemeinde, auch als Älteste. Wir wollen treu sein. Wir wollen die Dinge konsequent auch selber in unserem Leben praktizieren. Herr, wir sind so angewiesen auf deine Vergebung. Aber wir möchten treu sein, wir möchten gehorsam sein und hilf uns doch dabei. Tja, und dann ist Lehre für eine evangelisierende Gemeinde ungemein wichtig, auch deshalb, weil sonst diese Gemeinde schutzlos und hilflos allen möglichen Strömungen ausgeliefert ist. Und ständig kommen irgendwelche neuen Strömungen. Ständig kommen irgendwelche neuen Konzepte aus Amerika, aus Deutschland, von sonst woher. Und es hat sich leider in der Geschichte der letzten 20 Jahre immer so dargestellt, dass diese Konzepte, die dann teilweise ziemlich viel Unfug in die Gemeinden hineingespült haben, oft sich als besonders evangelistisch ausgegeben haben. Dass also gerade unter dem Etikett evangelistisch ganz viel, ich sag mal, theologischer Unfug in die Gemeinden hineingespült wurde. Ja, wie sollen die Gemeinden das erkennen? Oft steht dann auf dem Etikett evangelistisch und wer will schon gegen evangelistisch sein? Und wenn er dagegen ist, du bist nicht evangelistisch. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen Lehre. Es geht darum, dass, wie Paulus gesagt hat, prüfet alles und behaltet das Gute. Klammer auf, aber behaltet nicht den Mist, Klammer zu. Ja, das gehört dazu. Und über eine Gemeinde, in eine Riesengemeinde in Chicago, da wurde sinngemäß gesagt, diese Gemeinde ist 100 Quadratmeter breit, aber nur 10 Millimeter tief. 100 Quadratmeter breit, aber nur 10 Millimeter tief. Über Willow Creek hat man das gesagt. Und deswegen hat Jesus die Bedeutsamkeit der Lehre und haben das dann auch seine Apostel in seinem Auftrag sehr, sehr klar formuliert und sehr deutlich weitergegeben. Und deswegen muss, weil das zurzeit so aktuell ist, muss ich an dieser Stelle Ihnen noch einen kurzen Hinweis geben auf eine falsche Lehre, die im Namen des evangelistischen Anliegens zurzeit besonders verbreitet wird die auf den unterschiedlichsten Kanälen in die Gemeinden hineingespült wird. Und das ist diese Bewegung der sogenannten Emerging Church. Ich weiß nicht, ob das auch hier in Sachsen schon angekommen ist. Einige von Ihnen lächeln, daraus schließe ich, dass dem so ist. Wir haben jetzt nicht die Zeit, uns ausführlich mit der Emerging Church-Bewegung zu befassen, aber ich möchte ein paar wenige Sätze dazu sagen. Man hat den Eindruck, dass hier ein völlig neuer Ansatz von Gemeindearbeit und Evangelisation geprägt werden soll. Mit diesem Anliegen, dass man sagt, ja, wir leben ja in der Postmoderne, das ist sicher richtig, dass wir von der Epoche her jetzt in der Postmoderne leben. Habe ich ja ein kleines Büchlein dazu geschrieben. Wenn Sie sich über die Postmoderne ausführlicher informieren wollen, können Sie da mal reinschauen. Und dann sagt man, wir wollen aber diesen Zeitgenossen der Postmoderne natürlich besonders nahe kommen auf ihre Weise. Und da ist dann diese Bewegung der Emerging Church entstanden. Vor einigen Wochen rief mich zum Beispiel eine Frau aus Süddeutschland an, die zu einer großen landeskirchlichen Gemeinschaft gehört. Und sie sagt, wir hatten führende Vertreter der Emerging Church zum Seminar hier. Und unsere Gemeindeleitung, die macht das alles mit, die stört sich an überhaupt nichts. Und da war ein Vertreter eines großen evangelikalen Verlages, der hat das total unterstützt und so weiter. Worum geht es bei der Emerging Church? Ich will Ihnen einen wichtigen Aspekt von deren Lehre ganz kurz sagen. Die Emerging Church sagt und behauptet, Jesus Christus will diese Welt in sein Reich umgestalten. Es geht Jesus nicht in erster Linie darum, sagt die Emerging Church, dass seine Gemeinde gebaut wird. Komisch, wir hatten das immer so verstanden. Sondern es geht vielmehr darum, dass diese Welt immer mehr nach seinen Vorstellungen von Gerechtigkeit umgestaltet wird. Transformiert wird. Und das ist das große Stichwort, Transformation. Es geht nicht in erster Linie um Mission, es geht um Transformation dieser Welt, dieser Gesellschaft. Und deshalb fordert die Emerging Church, sollen sich die Christen nicht in erster Linie für Evangelisation stark machen, sondern sie sollen mindestens genauso dringend, wenn nicht dringender, dafür arbeiten, dass diese Welt umfassend verbessert wird. Das heißt, sie sollen sich sozial und diakonisch vor allem engagieren. Und wissen Sie, erst sagt man, nicht nur evangelisieren, sondern auch sozial tätig werden. Aber man meint eigentlich statt sondern auch in Zukunft vor allem sozial tätig werden. Unter diesem Stichwort Transformation, zwei führende Vertreter dieser Bewegung in Deutschland haben dazu am Marburger Bibelseminar einen neuen Studiengang eingerichtet, den Studiengang Gesellschaftstransformation. Das sind Tobias Feigs und Professor Johannes Reimer. Das sind in Deutschland zwei der besonders starken Förderer und Vertreter dieser Bewegung, haben viele Bücher dazu geschrieben. Und in diesem Konzept der Emerging Church, da wird die Welt nicht eigentlich als Gegenüber zur Gemeinde verstanden, wie die Bibel das sagt. Also die Bibel sagt ja zum Beispiel, Römer 12, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Gottes Wort sagt zum Beispiel, Satan ist der Fürst dieser Welt. Ganz eindeutig. Das Emerging Church-Konzept sagt, ja, die Welt ist schon gestört, gewiss, aber im Prinzip stellt die Welt doch einen positiven Raum dar und ist jetzt der Ort, wo jederzeit das Reich Gottes durch Taten sozialer Gerechtigkeit gebaut werden kann. Und Gott ist schon am Werk, diese Welt zu verändern, und er lädt uns Christen zur Mitwirkung daran ein. Und deswegen sollen die Christen einen Großteil ihrer Zeit da hinein investieren, dass sie mit Nichtchristen zusammen soziale Aktionsprogramme durchführen oder an ihnen teilnehmen und in jede gute soziale Aktion in dieser Welt trägt dazu bei, äußerlich am Reich Gottes zu bauen. Das ist jetzt etwas grob zusammengefasst, weil wir nicht viel Zeit haben, aber das ist die Richtung. Das Wort Gottes sagt uns etwas anderes. Und unser Herr Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ganz klar, Johannes 18. Und Jesus hat auch gesagt, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele. Jesus hätte auch sagen können, was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt transformierte und doch das ewige Leben verlöre. Unser Herr hat uns nicht den Auftrag gegeben und unser Herr hat uns auch nicht verheißen, dass wir diese Welt Schritt für Schritt in sein Reich transformieren. Das hat er einfach nicht getan. Sondern Jesus hat eine ganz scharfe Unterscheidung vorgenommen zwischen der Welt auf der einen Seite und seiner Gemeinde auf der anderen. Und wenn Sie das mal genauer nachlesen wollen, lesen Sie mal Johannes 15 ab Vers 20. Wir haben jetzt leider nicht die Zeit, das zu tun, aber lesen Sie mal Johannes 15 ab Vers 20. Da macht unser Herr das nochmal ganz, ganz klar. Noch ist der Fürst dieser Welt wer? Satan. Johannes 12, 31. Johannes 14, 30. Und Satans Gesandter, sagt die Bibel, wird am Ende auftreten mit dem Anspruch, mit welchem Anspruch wird Satans Gesandter auftreten? Mit dem Anspruch, die Welt global zu befrieden, die Welt global in Ordnung zu bringen. Aber erst Jesus selbst wird, wenn er wiederkommt, sein sichtbares Reich hier auf die Erde bringen. Und bis dahin ist das Reich Christi in den Herzen seiner Leute und in seiner Gemeinde. So, und was geschieht hier bei der Emerging Church? Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ganz, ganz folgenreich. Die Emerging Church-Denke, wenn man das so sagen will, weicht diesen Unterschied zwischen der Gemeinde auf der einen Seite und der Welt auf der anderen immer mehr auf. Das verschwimmt immer mehr ineinander. Hier die Welt, da das Reich Gottes. Und das wird auch dadurch verschleiert, dass man diese Welt schon ansatzweise als Königreich Gottes bezeichnet. Und wenn das stimmte, dann wäre es wirklich wichtiger, die Welt zu verbessern, als die Gemeinde zu bauen. Aber das hat unser Herr nicht gesagt. Natürlich haben wir als Christen auch eine soziale Verantwortung. Das ist doch ganz klar. Aber das haben die aufrichtigen Jünger Jesu zu allen Zeiten getan. Dass wir, weil wir Jesus gehören und ihm glauben und ihm gehorchen wollen, auch dieser Welt dienen. Das haben die Christen zu allen Zeiten getan. Das ist nichts Neues. Um das zu tun, brauchen wir keine Emerging Church Bewegung. Aber es ist etwas anderes, ob wir sagen, weil wir zu Jesus gehören und er unser Herr ist und wir ihm folgen wollen, darum wollen wir auch der Welt dienen, die in die Verlorenheit rennt. Oder ob wir sagen, das Entscheidende ist, dass wir das Reich Gottes in dieser Welt bauen, indem wir uns an sozialen Programmen beteiligen. Das Wichtigste ist immer noch, hat der Herr Jesus gesagt, dass Menschen, denken Sie an gestern Abend, nicht gesund werden, sondern gerettet werden. Das Wichtigste ist, dass Menschen nicht Gott beleidigen mit ihrem Leben, sondern Gott ehren. Das Wichtigste ist, dass Menschen in der Ewigkeit nicht in die Hölle kommen, sondern in den Himmel. Das ist und bleibt das Wichtigste. Das ist durch nichts anderes zu ersetzen. Und Wolfgang Bühne hat in der Diskussion über Emerging Church einen sehr guten Leserbrief geschrieben. Der ist neulich in Idea Spektrum gekommen. Da will ich kurz einen Ausschnitt daraus vorlesen. Da hat Wolfgang Bühne geschrieben: Ich möchte daran erinnern, dass die ausgeprägt einseitige evangelistische Verkündigung von August Hermann Franke, Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitfield, Charles Spurgeon, Georg Müller und so weiter und so weiter immer auch nachhaltige soziale Auswirkungen zur Folge hatte. Aber nicht die Transformation der Gesellschaft war ihr ureigenes Anliegen, sondern die Bekehrungen von möglichst vielen einzelnen Menschen. Die ökumenische Bewegung hat in den vergangenen Jahrzehnten durch ihre politische Ausrichtung jegliche geistliche Kraft und Autorität verloren. Und die Losanna-Bewegung, also die mit den Evangelikalen zusammenhängt, scheint auf dem besten Weg zu sein, die gleichen fatalen Fehler zu begehen. Es ist zu befürchten, dass die von Reimer und Feigs propagierte emergente Bewegung wohl kaum die Welt verändern wird, aber den Gemeinden enormen Schaden zufügen wird. Wenn wir das biblische Gottesbild, Menschenbild, Gemeindebild und Reich Gottesbild verbiegen, machen wir uns vor Gott und Menschen schuldig. Die propagierte Konzentration auf die Welt wird uns den letzten Rest an Glaubwürdigkeit und geistlicher Kraft rauben. Zitat Ende. So hat es Wolfgang Bühne sehr, sehr schön, knackig und zugespitzt in einem Leserbrief gesagt. Und dem ist so nichts hinzuzufügen. Und wissen Sie, dass dieses Denken, das dahinter steht, ist ja auch verbunden mit bestimmten theologischen Weichenstellungen. Zum Beispiel mit der Behauptung, ja, das Entscheidende, was Jesus getan hat, ist gar nicht, dass er den Sühnetod für unsere Schuld starb. Das ist gar nicht, wir brauchen eigentlich keinen Sühnetod Jesu. Und dieses Gedankengut wird in die Gemeinden hineingespült auf den unterschiedlichsten Wegen. Und ein Weg, auf dem das auch geschah, war dieses Buch, das viele von Ihnen kennen werden. Die Hütte von William Paul Young. Hier in diesem Buch wird auf eine scheinbar fromme Art doch ein ausgesprochen schiefes, irreführendes Bild von dem dreieinigen Gott und vor allem dem Weg der Erlösung gezeichnet. Und viele Christen haben das gutwillig gelesen und gar nicht gemerkt, was hier eigentlich geschieht zwischen diesen beiden Buchdeckeln, weil sie nicht gründlich genug mit diesen Fragen auf der Basis der biblischen Lehre befasst worden sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dort, wo wir Verantwortung tragen, in unserer Gemeinde, in unserem Hauskreis, in unserer Familie, dass wir versuchen, die biblischen Wahrheiten gründlich zu vermitteln, auch als einen Schutz gegenüber die Verwirrung und Verfälschung, die durch falsche Lehren eindringt und mit denen wir ständig uns auseinandersetzen müssen, von denen wir angegriffen werden. Also, das ist das Dritte. Das Evangelium ausbreiten, einander ermutigen, für die biblische Lehre gründlich Verantwortung wahrnehmen. Und ein letztes will ich noch sagen. Und ich denke, das ist kein Zufall, dass das hier auch noch steht. Und die Zeit rennt schon wieder. Aber gestern, als ich auf der Autobahn war, rannte sie noch mehr. Also. Und dann war ich von der Autofahrt noch so bewegt, dass ich dann Hannover 96 sogar in die Champions League versetzt habe. Natürlich haben sie in dieser Saison leider nur in der Euro League gespielt, aber vielleicht war das eine prophetische Aussage, die ich da getan habe. Das wird man noch sehen. Das ist schwärmerisch, sagt einer der Brüder. Okay. Das war jetzt nicht sehr fürsorglich. Also, und damit kommen wir zum letzten Punkt. Also, das ist das Vierte, was wir hier sehen, für die Lehre sorgen. Und dann diese evangelisierende Gemeinde lässt noch einen letzten Punkt hier erkennen. Das sind die Verse 27 bis 30. Da kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Und einer von ihnen mit Namen Agabus trat auf und sagte durch den Geist eine große Hungersnot voraus, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Dies geschah unter dem Kaiser Claudius. Aber unter den Jüngern beschloss nun ein jeder, nach seinem Vermögen den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie dann zu den Ältesten, durch Barnabas und Saulus. Fürsorgen. Das ist das Vierte, was für eine evangelistische Gemeinde wichtig ist. Fürsorgen, Hilfe für Brüder und Schwestern natürlich auch. Wir brauchen auch Hilfe. Kaiser Claudius regierte von 41 bis 54 und es gab in der Tat zu der Zeit seiner Regentschaft schlechte Ernten und Hungerprobleme. Das wissen wir auch aus anderen historischen Quellen, verteilt über das ganze Römische Reich. Tacitus hat davon geschrieben in seinen Annalen, Sueton, Josephus. Und die Gemeinde hier in Antiochia reagiert sehr großzügig. Ja, wir helfen den Brüdern. Schnell, unbürokratisch. Und ich denke, das gehört auch zu einer Gemeinde, die wirklich treu ihre Aufgabe wahrnimmt und die den Menschen helfen will, Jesus gehorsam zu sein und im Glauben an ihn zu wachsen. Diese freiwillige Bruderliebe als Folge geistlichen Wachstums, die Opferbereitschaft. In Vers 29 wird die Hilfsaktion beschlossen, in Vers 30 wird sie durchgeführt. Und das ist nochmal so ein Punkt. Ja? Die Gemeinde, die evangelisierende Gemeinde, hat von Anfang an sich auch durch ihre sozialen und diakonischen Aktivitäten ausgezeichnet. Das ist selbstverständlich mitgelaufen. Ja, was Paulus gesagt hat, tut Gutes jedermann, zu allermeist aber an des Glaubens Genossen. Also hilft allen, aber den Mitchristen besonders. Und es ist hochinteressant, es gab bei den deutschen Sozialisten im 19. Jahrhundert das sogenannte Gothaer Programm, 1875. Und in diesem Gothaer Programm werden die Sozialisten dazu aufgefordert, Verantwortung für Schwache zu übernehmen. Und Karl Marx hat das kritisiert, weil ihm das nicht radikal genug war. Und Karl Marx hat dann ein anderes gesellschaftliches Motto gefordert, wie man helfen sollte. Er sagt, von jedem nach seinen Möglichkeiten, für jeden gemäß seiner Bedürftigkeit. Und wissen Sie, wo Karl Marx das abgeschrieben haben könnte? Hier aus Vers 29. Hier steht nämlich, ist auch ein interessanter Gedanke, hier steht nämlich in Vers 29, ein jeder gab nach seinem Vermögen. Von jedem nach seinen Möglichkeiten. Warum hat es bei Karl Marx nicht geklappt und bei den Christen dagegen sehr gut? Weil sie von total gegensätzlichen Voraussetzungen ausgegangen sind. Karl Marx hat gesagt, der sozialistische Mensch muss das aus eigener Kraft tun. Er muss es tun im Einsatz für die gute Sache, für die Gesellschaft, für den Fortschritt des Kommunismus oder wie auch immer, aus eigener Kraft. Und das hat nicht geklappt. Und warum hat es bei den Christen geklappt? Weil sie es eben nicht aus eigener Kraft tun mussten, weil ihnen eben nicht gesagt, du musst es tun, um die christliche Sache voranzutreiben, sondern weil es die logische Konsequenz der Bekehrung zu Jesus war und der Veränderung, die er im Herzen gewirkt hat. Das ist der Unterschied. Und das zeigt, dass dort, wo Menschen echt zu Jesus bekehrt und in ihrem Herzen wirklich verändert werden, sie auch Verantwortung für die Schwachen automatisch wahrnehmen werden. Und es gibt unendlich viele Beweise aus der Kirchengeschichte und aus der aktuellen Geschichte, wo das geschieht. Aber sie haben zugleich immer gewusst, das Entscheidende ist nicht, dass einer gesund wird, sondern dass einer gerettet wird. Und entscheidend sind nicht diese paar Jahre hier auf dieser Erde, sondern die Ewigkeit. Und entscheidend ist nicht, dass diese Welt verbessert wird, sondern dass Jesus geehrt wird und dass Gottes Reich gebaut wird. Und darum gehört diese Fürsorge ganz selbstverständlich zur Tätigkeit einer evangelistischen Gemeinde dazu, um Jesu willen. Und so sind dann auch in Antiochia viele Helfer herangewachsen. Sie haben diesen Blick für die Brüder gehabt und haben ihnen gedient. Und schauen Sie, wie gut dann auch die Zusammenarbeit funktioniert hat. Das ist mir nochmal so aufgefallen. Ja, erst hatte Jerusalem Barnabas nach Antiochia geschickt, um denen zu helfen. Barnabas, der Tröster, ist nach Antiochia gegangen. Und jetzt, als die Not in Jerusalem kommt, da schickt Antiochia Barnabas zurück. Aber nicht mit leerem Gepäck, sondern sie schicken den Paulus gleich noch mit und noch die Geldsammlung dazu. Also das war eine gute Investition für Jerusalem. Sie haben den Barnabas geschickt und dann haben sie ihn mit Paulus und Geld zurückgekriegt. Das ist doch eine gute Entwicklung gewesen. Und so haben sich die Geschwister untereinander geholfen. Wir müssen jetzt hier abbrechen, aber ich hoffe, das Ganze ist für Sie eine Ermutigung, die Apostelgeschichte darauf hin zu studieren, wie baut Gott Gemeinde, wie evangelisiert Gott, wie evangelisiert Jesus Christus durch sein Wort. In dramatischen Zeiten, und wissen Sie, dass das Umfeld, das gesellschaftliche und politische Umfeld war damals kein bisschen leichter als heute. Es war genauso multikultimäßig alles durcheinander gemischt. Es gab genauso Fluten von Weltanschauungen, die Gemeinde ständig wieder durcheinander geschüttelt haben. Es gab teilweise schwierige politische Rahmenbedingungen, die es ihnen schwer gemacht haben. Also unsere Situation ist kein bisschen schwieriger als damals. Sie ist auch jetzt schwierig. Wir haben auch jetzt eine Fülle von schwierigen Herausforderungen zu bewältigen. Aber das hat die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten gehabt. Und darum möchte ich Sie ermutigen hier. Seien Sie wirklich treu in diesem Dienst der Evangelisation. Wir haben diese beiden Punkte festgehalten. Die Gemeinde ist die Mutter der Weltmission. Aber Mission ist nicht teilbar und deswegen ist die Gemeinde auch der Träger der Evangelisation. Und evangelisierende Gemeinde breitet die Botschaft von Jesus aus, sie tröstet und ermutigt einander, sie kümmert sich gründlich um die Wahrheit, um die biblische Lehre und dadurch wird sie auch zu einer fürsorglichen Gemeinschaft für den Einzelnen, für das gesellschaftliche Umfeld. Aber diese Fürsorge ist nie die Hauptsache, sondern die Hauptsache ist und wird immer sein, dass Menschen zu Jesus Christus finden und gerettet werden für die Ewigkeit. Wir wollen noch beten. Lieber Jesus Christus, danke, dass du deine Gemeinde baust bis heute. Durch alle Schwierigkeiten hindurch, gegen alle Anfeindungen und Anfechtungen. Herr, und danke, dass wir deswegen nie mutlos werden müssen. Du weißt, dass jeder von uns in seinem Umfeld seine Widerstände kennt und seine Herausforderungen und seine Hindernisse. Und dass jeder von uns auch Enttäuschungen erlebt hat, an Punkten, wo er versucht hat, etwas weiterzugeben und dass wir manchmal wirklich mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen sind, Herr. Und dass manches, was gut gemeint war, da nicht zum Ziel geführt hat. Wir danken dir aber, dass wir immer wieder auch erleben können, wie du Menschen wirklich rettest und wie du Gemeinde baust. Und wir bitten dich, Herr, hilf jedem von uns an seinem Platz zu erkennen, was ist jetzt meine Verantwortung. Herr, schenke noch viele Gemeinden, die wirklich mit festem Stand auf deinem unfehlbaren Wort die Botschaft mutig in ihrem Umfeld ausbreiten. Herr, wir bitten dich auch für diese Region hier. Wir danken dir für allen Segen, den du hier schon gewirkt hast. Und wir danken dir, dass es hier in dieser Region noch um ein Vielfaches besser ist als in manchen anderen Regionen des Landes. Wir danken dir für die Menschen, die du hierher geschickt hast, die treu dein Wort verkündigt haben, in unterschiedlichsten Zeiten und teilweise auch unter den schlimmen Bedingungen während der DDR-Zeit, Herr. Aber du bist überlegen gegenüber allen politischen Systemen, Herr. Du bist allmächtig und du bist souverän. Und du kannst uns auch helfen, in unserem postmodernen Umfeld dir treu zu sein. Wir danken dir, dass du so gnädig bist.